Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo.
Meine liebe Damen.
Guten Abend, liebe Frauen. Willkommen zu unserem ersten Seminar Lust im Haushalt.
Zum ersten Seminar Lust im Haushalt dürfen sich die Herren übrigens auch herzlich eingeladen fühlen. Dieses großartige Lustseminar ist jetzt nochmal filmisch nachzuerleben beim Feministischen Frequenzenfestival in Berlin. Gleich Thema hier im Kompressor. Bei uns geht's jetzt um Fußball, genauer gesagt um das denkwürdige Spiel gestern Abend Glasgow Rangers gegen die Eintracht Frankfurt.
Letzter Schütze, Raphael Boré, macht er sich unsterblich. Boré macht sich unsterblich. Eintracht Frankfurt gewinnt die UEFA Europa League. Erster internationaler Titel seit 1980.
Ja, und damit ist das ein wirklich historischer Sieg. Auf dem Weg dahin gab es ganz und gar außergewöhnliche Bilder, Blut, Schweiß und Stadioninvasion, so könnte man es sagen. Über diese Bilder und darüber, was sie erzählen, spreche ich jetzt mit Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde und jetzt in der Leitung. Hallo, guten Tag.
Guten Tag, grüß Sie.
Vielleicht erstmal das Bild des heroischen Sebastian Rode, das ja auch im großen Stil viral gegangen ist. Der Fußballer mit genähter Stirn im Bett oder man sieht auch viele Bilder von ihm mit Verband noch um den Kopf. Ein Mann, der offensichtlich nicht nur sein letztes Hemd, sondern im wahrsten Sinne des Wortes auch seine Unversehrtheit gegeben hat. Was erzählt dieses Bild für Sie?
Das erzählt vor allen Dingen vom Kampfesmut, der die Frankfurter Eintracht durch das Turnier getragen hat, also durch diese ganze Spielzeit. Ein kämpferischer Kraftakt nach dem anderen. Sie haben gegen Barcelona gewonnen, gegen West Ham, zum Schluss jetzt gegen die Glasgow Rangers. Und immer eigentlich nicht, weil sie die bessere Mannschaft waren oder die besseren Einzelkönner gehabt hätten, sondern weil es der pure Wille war, der offenbar hier Berge versetzt hat. Es gab tatsächlich keine deutsche Mannschaft in den letzten Jahren, die die Europa League mit so viel Freude, so viel Begeisterung für sich entdeckt hat, wie die Frankfurter Eintracht. Und das hat sich ausgezahlt, das hat sich gelohnt, dadurch, dass sie gestern Abend diesen riesigen silbernen Pokal in den Nachthimmel recken durften.
Insofern sind also Bilder wie die von Sebastian Rode vielleicht auch viel grundsätzlicher lesbar, also vielleicht wirklich auch wie so eine Art Triumph. Kampf schlägt Kapital, David gegen Goliath, ne?
Ja, das würde stimmen, wenn der Gegner nicht die Glasgow Rangers gewesen wären. Also tatsächlich eine Mannschaft, die auch sehr, sehr darunter leidet, dass sie nicht mehr den Ruhm früherer Tage hat. Aber tatsächlich war es eben auch eine Mannschaft wie die Frankfurter Eintracht, die immer dorthin, um mal diese Fußballersprache zu bemühen, dorthin gegangen ist, wo es wehtut. Sebastian Rode hätte sich auch auswechseln können. Niemand hätte ihm einen Vorwurf gemacht angesichts der klaffenden Platzwunde am Kopf. Aber hat sich einfach nochmal turbanisieren lassen, hat weitergekämpft und war da, glaube ich, auch ein bisschen ein Sinnbild dafür, wie diese Eintracht immer weiter kämpft, nicht aufgibt. Sie lagen dann auch nochmal 0-1 zurück und manche andere Mannschaft hätte da vielleicht auch aufgesteckt. Also das war schon ganz besonders und ganz besonders einzigartig, was die Eintracht da gestern Abend abgeliefert hat.
Mit dem turbanisierten Sinnbild, das merke ich mir. Im Stadion des FC Barcelona im Viertelfinale, da kam es ja zu einer auch vielleicht historisch beispiellosen Situation. Da waren wirklich zehntausende Frankfurt-Fans ins Stadion gereist und diese Fans, die haben da auf den Rängen so eine riesige weiße Wand mit ihren Trikots gebildet. Das war wie so eine richtige Fan-Invasion. Wie hat dieses Bild auf Sie gewirkt, diese weiße Wand von Barcelona?
Man kennt das einerseits, weil es tatsächlich viele Mannschaften gibt aus Deutschland, die da mit einem unglaublichen Tross ins internationale Geschäft fahren. Schalke hat das schon vorexerziert, die Kölner auch beispielsweise in London. Also das war jetzt nicht so ganz neu, aber tatsächlich ist eben auch die Frankfurter Eintracht mobilisiert, wenn sie international fährt. Unzählige Leute, da kommen sie alle aus ihren Löchern, die Frankfurter Eintracht-Fans, und sind dann eben auch gewillt, ganz große Abenteuer zu erleben. Und es war wirklich ein besonderes historisches Bild, das ausgerechnet das Camp Nou, also eine der heiligen Fußballstätten Europas, die Heimat des FC Barcelona, so ausgefüllt war mit Frankfurter Anhängern. Also die Einwohner Barcelonas waren selber perplex, wie viele Leute anreisten. Alle dachten, das wird so ein typisches Europa-League-Spiel mit halbleeren Rängen. Und tatsächlich waren nur Frankfurter da. Hinterher waren alle geschockt beim FC Barcelona und alle freudig erregt bei der Eintracht, weil ja auch noch das Weiterkommen dann mit eingeschlossen war. Also das war ein besonderer fußballkultureller Moment.
Absolut. Herr Köster, lassen Sie uns vielleicht doch noch über eine Grafik kurz sprechen. Ein Bild, da sieht man Trainer Oliver Glasner und die Spieler um ihn herum drapiert. In der Mitte der Pokal, der alle anstrahlt, fast überstrahlt. Das wirkt sakral, das wirkt fast schon wie so ein glorifizierendes Kinoplakat zum realen Spiel. Solche Grafiken, die scheinen immer üblicher zu werden. Zuletzt beim Spiel Schalke 04 oder auch Werder Bremen nach dem Bundesliga-Aufstieg. Wo kommt dieser Stil her? Was soll er transportieren?
Na, als allererstes ist es tatsächlich so, dass pathetische Inszenierung dem Fußball eh nicht fremd ist. Also da geht es ja immer um Sieger und Besiegte, um große Triumphe und tiefe Abstürze. Und umso mehr werden selbst Zweitliga-Aufstiege gefeiert, als ob man gerade den Mount Everest bestiegen hätte. Und diese Pokale oder auch Meisterschalen werden dann ins Bild gerückt und alle gruppieren sich drumherum. Gestern, muss man sagen, hatten ja die Frankfurter wirklich was zu feiern. Das ist ein einzigartiger Triumph. Seit 1980, seit vielen, vielen Jahren gab es da keine Silberware mehr, keine Internationale, da kann man sich schon mal zum Gruppenbild formieren. Aber tatsächlich, der Fußball braucht das, er braucht diese Bilder, damit man hinterher behaupten kann, dass an diesem Abend Legenden geboren wurden. Das ist natürlich alles auch mal ein bisschen schmierig, ein bisschen pathetisch, aber zumindest auf die Anhänger verfehlt es dann auch die Wirkung nicht. Und ich glaube, viele Leute werden sich das wahrscheinlich über das Bett oder in die Toilette hängen und das immer wieder anstarren und denken, Mensch, da war ich dabei, das habe ich miterlebt, als Frankfurt, als die Eintracht Europapokalsieger wurde.
Yeah, Philipp Köster ist Chefredakteur beim Fußballmagazin Elf Freunde. Er hat uns die bildikonische Analyse zu Eintracht Frankfurts Europapokalsieg gestern Abend geliefert. Vielen Dank dafür. Eine Meerjungfrau hat ein Problem.
You know, I've been a mermaid all my life. Don't you think I got pretty nuts the last couple of years with them bitches saying behind my back, the question before us is where's her clitoris?
Die Meerjungfrau ist es leid. Alle tuscheln, wo sie denn eigentlich ihre Klitoris habe. Zu sehen ist diese Meerjungfrau im Kurzfilmprogramm des Festivals Feminismen Global. Auf dem Berliner Pfefferberggelände und in den Sophiensälen öffnen sich 3 Tage lang Räume für feministische Debatten und Bewegungen. Und ein wichtiger Teil davon, das ist das von unter anderem Maike Mia-Höhne mit kuratierte Filmprogramm zum Festival. Jetzt ist sie da, gemeinsam mit der Regisseurin, der wir besagte Meerjungfrau und den Film Venus 220 Volt zu verdanken haben, Ulrike Zimmermann. Schön, dass Sie beide da sind. Juhu.
Hey, hallo.
Ja, juhu. Maike Mia-Höhne, nicht ganz leicht, das Programm für so ein Festival zusammenzustellen. Sie haben sich für einen, ja, wenn man so will, sehr physischen, sehr sinnlichen Zugang entschieden. Was eint die Filme, die Sie ausgesucht haben?
Ja, Sie haben das schon auf den Punkt gebracht. Es ist nicht einfach, was zum Feminismus zu machen im 21. Jahrhundert. Der hat ja nicht erst gestern angefangen, sondern ist natürlich schon viel länger da. Zuallererst habe ich auf die Anfrage gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall alleine.
Okay.
Da fehlt mir, auf jeden Fall brauche ich mehr Augen und mehr Verstand. Und habe Jyoti Mistry eingeladen, eine Filmemacherin, Professorin für Filmtheorie aus Südafrika, die in Gothenburg lehrt, in Schweden. Und zusammen haben wir eben gleich gesagt, wir machen auf jeden Fall nicht die ganzen vielen tausend Jahre. Das schaffen wir gar nicht, das wollen wir auch nicht. Wir wollen von uns ausgehen. Und da ist uns einfach total wichtig, den anderen zu sehen. Wer ist eigentlich der andere? Was ist die Liebe? Was ist die Hingabe? Was ist aber auch der Schmerz, den man erfährt als Frau? Der weibliche Körper, der ja doch einfach ganz viel Gewalt ausgesetzt ist. Und so sind unsere beiden großen Programme um diese Themen aufgebaut, oder?
Und da fällt schon auf, dass es wirklich absolut, ja, überdurchschnittlich viele Kurzfilme sind. Warum bieten sich gerade Kurzfilme so an?
Das sind ganz pragmatische Gründe. Wir hatten natürlich eine Wahnsinnsliste und es gibt wirklich unglaubliche Women Born in Flames, Lizzie Borden.
Oh wow, ja.
So könnte man zeigen, auf jeden Fall, ist lang. Wir hatten gar nicht so viel Platz, weil der Hauptaspekt des Festivals ist eben nicht nur Filme zu zeigen, sondern ganz multiperspektivisch an den Feminismus ranzugehen. Also haben wir gesagt, das übertragen wir auf den Film und da bieten sich die kurzen Formate einfach an, wirklich verschiedenste Perspektiven aufzumachen. Deswegen kurze Filme.
Und einer dieser kurzen Filme, das ist der, von dem wir gerade schon einen Mini-Ausschnitt gehört haben, Venus 220 Volt von Ihnen, Ulrike Zimmermann. Das ist ein extrem lustiger, frischer, subversiver Kurzfilm aus dem Jahr 1991, der auch lange nicht zu sehen war. Wir werden da Zeugen einer, man könnte sagen, wissenschaftlichen Probierstube, so in der die Erregung von Frauen gemessen und getestet wird. Das ist also eine zutiefst spaßige Angelegenheit. Da wird gejuchzt, da wird orgiastisch gestöhnt. Die Stimmung ist so ein bisschen wie bei einer Tupper-Party. Interessierte Frauen unter sich. Nur, dass da eben so grandiose Masturbationsapparate aufgebaut sind. Da ist, ich erinnere noch, so eine rotierende Fahrradfelge mit so aufgeklebten Zungen. So ein allgemeines rhythmisches Wackeln und Zucken geht da durch den Raum. Also, wenn man so will.
Das ist ein Scheibenwischermotor.
Ah, I see. Hier werden schon so die Tricks ausgepackt. Aber das Ganze erinnert so ein bisschen Kennerinnen und Kenner vielleicht an den legendären Skandalfilm Jungfrauenmaschine von Monika Treut. Stand der Film da Pate?
Das weiß ich gar nicht genau, ob wir vor oder nach der Jungfrauenmaschine waren. Ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt zumindest nicht.
Ah, okay.
Ihr seid nach dem Film.
Ja, 3 Jahre später.
Ja. Ah ja, okay. Nee, ich kannte ihn nicht und der bezog sich ja auch, oder der nutzte, glaube ich, Archivmaterial damals, was es im Metropolis gab, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt.
Ja, die Jungfrauenmaschine ist kein Archivmaterial, sondern sie wollte einen Spielfilm drehen,
ja.
Das St. Pauli Girl sollte er heißen,
ja.
Und ist dann was ganz anderes geworden, aber der Ausgangspunkt ist eigentlich ein ähnlicher, es geht um die Suche nach der Lust und den Räumen dafür.
Okay.
Und dann ist sie aus Hamburg nach San Francisco geflogen und da hat Monika Treut eigentlich alle diese Menschen getroffen, mit denen sie heute noch ganz viel Zeit verbringen, ganz viel Leben verbringen, ganz viel Filme machen.
Ja, und hier aber auch in deinem Film, in ihrem Film, da merkt man ja, wie viel Spaß das gemacht haben muss bei diesen Dreharbeiten. Also das ist einfach ein wahnsinnig auch komischer Film. Ich musste laut lachen und trotzdem ist der Hintergrund ja durchaus ein ernster. Also diese Meerjungfrau, die ist ja wie so eine Art Metapher für die Frau ohne Geschlecht. Also für die Tatsache, dass weibliche Sexualität, weibliche Lust kaum Platz finden. Im Leben wie auf der Leinwand, oder?
Ja, also das, was uns vereint, also wenn es jetzt auch um die Vergleiche oder die Gemeinsamkeiten im Werk von Monika Treut geht, weil wir kennen uns ja aus der Zusammenarbeit aus feministischen Filmprojekten vorher und wir haben auch in Projekten zusammengearbeitet. Verführung, die grausame Frau, war ich mit dem Team und so weiter. Aber das ist einfach eine Zeit, die man sich so vorstellen kann. Ich weiß nicht, ob euch noch die Porno-Kampagne ein Begriff ist. Wir waren damals mittendrin, die ersten expliziten Filme zu machen, die frei produziert waren. Und wir sind immer wieder mit der Definitionsmacht der besseren Feministinnen konfrontiert gewesen. Und meine Reaktion jetzt, das was diese Metapher anging, war einfach, wenn wir schon in so einer Double-Bind-Situation sind, das heißt, alles, was wir machen, ist moralisch vorbewertet. Also egal was wir machen, alles ist falsch, habe ich gelernt, das Einzige, was du tun kannst, ist, dich völlig absurd zu verhalten.
Und dann hilft Humor, ne?
Also unbedingt.
Dann hilft Lachen.
Unbedingt. Mhm. Und wir haben ja auch ein unglaublich illustres Team. Also ich meine, Mara Matuschka war dabei, Betsy Miller war dabei, etc. Und wir haben da also wirklich die Speerspitze der feministischen Komik vereint und hatten wirklich sehr viel Spaß dabei, das Ganze hops zu nehmen, weil es geht um Messbarkeit von Lust.
Ja.
Das ist ein Thema, was wir heute auch noch haben. Es geht um die Anatomie, die Lustanatomie. Dazu habe ich ja auch einen Film gemacht, der heißt Vulva 3.0.
Mhm.
Das ist ein Thema, was mich die ganze Zeit bewegt hat. Und das Wichtigste ist einfach, dass wir uns darüber lustig machen, dass es diese Kategorisierung gibt.
Mhm. Wir können vielleicht auch verraten, die Meerjungfrau wird also auch definitiv zu ihrem Spaß kommen im Laufe dieses Films. Venus 220 Volt, das ist schon mal ein Muss bei diesem Festival. Maike Mia-Höhne, es gibt noch viele andere, die sich lohnen. Da ist zum Beispiel Cause of Death von der Mitkuratorin, man kann sagen Montage aus alten Schwarz-Weiß-Filmen, die wie so Schlaglichter die Rolle der Frau weltweit zeigt, bei Festen, bei der Arbeit, im Alltag.
I am the silver moon. I am the silver moon.
Und dann haben wir diese Frauenstimme, die sich wie so ein Mantra darüber legt. Was hat sie an dieser Arbeit so beeindruckt?
Also, darf ich schon? Ja, die Frauenstimme ist Spoken Words, es ist Poetry. Und der Versuch, den Jyoti da sehr erfolgreich gemacht hat, ist eigentlich diese gewaltvollen Bilder, die ja nicht nur Bilder sind, weil sie Bilder sind, sondern weil sie zurückführen auf Situationen, die Frauen widerfahren sind, zu kombinieren mit eigentlich ihren Fragen, wo kann das eigentlich herkommen? Wie ist das kulturell verortet? Wo führt das hin? Was für eine unglaubliche Ansammlung. Und sie macht eben einen sehr ruhigen Film auf über ein, ja, über Zustände in dieser Welt, die einfach immer noch so sind. Mhm. Vielleicht jetzt gerade nicht hier in dieser Sekunde, aber wir wissen auch, die Femizide in Deutschland sind. Es gibt sie, es gibt Gewalt. Und genau, das war so Jyotis Versuch, mit Archivbildern und damit auch eigentlich eine Geschichte aufzuweisen, dass es eben auch schon ganz lange so ist und nicht sofort aufhören wird.
Maike Mia Höhne und Ulrike Zimmermann, unsere Zeit ist leider schon abgelaufen. Es ist dramatisch und immer wieder schockierend. Aber Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, merken sich, ein exquisites Filmprogramm ist da zu erleben beim Festival Frequenzen Feminismen global, zu dem das Goethe-Institut von heute an bis übermorgen auf das Pfefferberggelände und in die Sophiensäle in Berlin einlädt. Auf dem Programm stehen außerdem Diskussionsrunden, Workshops, Performances, Lesungen und Musik. Und über die Filme haben wir gesprochen, eben mit Ulrike Zimmermann und der Kuratorin Maike Mia Höhne. Schön, dass Sie beide da waren.
Super, vielen Dank.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. WikiLeaks-Gründer Julian Assange erhält den Günter-Wallraff-Preis. Mit der Auszeichnung ehrt die Initiative Nachrichtenaufklärung jährlich kritischen Journalismus und Zivilcourage. Die Auszeichnung wird heute auf dem Kölner Forum für Journalismuskritik überreicht. Und zwar stellvertretend an seine Frau. Die Begründung der Jury lautet, Assange habe mit der Enthüllung von geheimem Bild- und Textmaterial zu möglichen Kriegsverbrechen der USA einen bedeutenden investigativen und aufklärerischen Beitrag geleistet. Dazu sagte die Deutschlandfunk-Chefredakteurin Birgit Wenzin:
Missstände öffentlich zu machen, ist eine Kernaufgabe des Journalismus. Und genau das hat Julian Assange getan. Er hat Geheimdokumente veröffentlicht, die ihm von seinen Quellen zugespielt wurden. Aber er hat diese Dokumente nicht selbst gesammelt oder gestohlen. Sollte Assange dafür verurteilt werden, wäre das ein weltweiter Präzedenzfall. Und ein Zeichen der Abschreckung für Reporterinnen und Reporter auf der ganzen Welt. Julian Assange betrifft uns alle.
Nach den Vorwürfen über sexuelle Belästigungen und den Umgang damit hat das Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg die frühere Berliner Finanzstaatssekretärin Gabriele Töne übergangsweise als Direktorin eingesetzt. Die 64-Jährige solle vor allem die Vorwürfe gegen die Ausbildungsstätte für liberale Rabbinerinnen und Rabbiner aufarbeiten und deren Neustrukturierung in die Praxis umsetzen, teilte das Kolleg mit. Das neue Führungsteam um den Rabbiner Edward van Fohlen und die Kanzlerin Anne-Margarete Brenker wolle das Kolleg reformieren. Dabei sei die Berufung Tönes der erste Schritt. Die Vorwürfe der sexuellen Belästigung von Studierenden richten sich gegen einen früheren Dozenten des Kollegs und die Kritik am Umgang damit gegen den bisherigen Rektor, Rabbiner Walter Homolka. Dieser übt seit Medienberichten über den Skandal seine Ämter in der jüdischen Gemeinschaft und an der Universität Potsdam bis zur Klärung des Sachverhalts nicht aus. Bundesinnenministerin Faeser arbeitet nach eigenen Angaben an einer Regelung, die russischen Journalistinnen und Journalisten Arbeit und Aufenthalt in Deutschland erleichtert. Die SPD-Politikerin sprach im Spiegel von einem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das verabschiedet werden soll. Auch ein Aufnahmeprogramm sei eine Möglichkeit. Derzeit erfolge noch die Abstimmung unter den Parteien der Ampelkoalition, sagte Faeser. Ihren Angaben zufolge soll die Lage für Medienschaffende in Deutschland, die in Russland unter Repressalien leiden, aber noch vor der Sommerpause verbessert werden. Der Fußballverein Tennis Borussia Berlin wird mit dem Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage ausgezeichnet. Er habe durch sein Engagement erreicht, dass im nordostdeutschen Fußballverband Trikotwerbung zugelassen worden sei, die diskriminierenden oder verfassungsfeindlichen Bestrebungen entgegenwirke, erklärte der Zentralrat der Juden in Deutschland als Preisverleiher. Überreicht wird die Ehrung bei einem Festakt am 3. Juli. Dann wird auch die Initiative Omas gegen Rechts ausgezeichnet, die den Preis im Jahr 2020 gewonnen hatte, wegen der Corona-Pandemie bisher jedoch noch nicht öffentlich gewürdigt werden konnte.
Sie möchte sich neuen künstlerischen Aufgaben widmen, sagt die Schauspielerin Merit Becker und steigt nach 7 Jahren als Berliner Tatortkommissarin Nina Rubin aus. Am kommenden Sonntag löst sie in der Tatortfolge Das Mädchen, das allein nach Hause geht, ihren 15. und letzten Fall. Diesmal übrigens mit einem erstaunlich weichen Ermittlungspartner Robert Caro an ihrer Seite.
Worauf warten Sie noch?
Ich dachte, es kommt noch irgendwas von wegen Gefühle.
Gefühle sind was für hässliche Menschen. Oder willst du irgendwas mit Liebe hören?
Was soll das sein? Hm. Wer keine eigenen Kinder hat, bleibt in Sachen Liebe doch immer Amateur, hat mein Vater immer gesagt.
Der Krimi dreht sich diesmal um eine russische Mafia-Braut, die aussteigen will und Nina Rubin verzweifelt um Hilfe bittet. Regie hat diesmal der vietnamesisch-deutsche Regisseur Ngo Thi Chau geführt. Und mit dem sprechen wir jetzt. Juhu, herzlich willkommen.
Hallo.
Abgedreht haben Sie diese Tatortfolge ja schon im vergangenen Herbst. Und ohne jetzt zu viel zu spoilern, Merit Becker muss in dieser Rolle als Kommissarin ja diesmal wirklich noch derbe was einstecken. Wie war da die Zusammenarbeit bei den Dreharbeiten? Also waren die dann deswegen vielleicht auch nochmal besonders herausfordernd?
Die Dreharbeiten waren auf jeden Fall herausfordernd, aber ich glaube nicht, weil es das letzte Tatortprojekt von ihr ist, sondern wir hatten grundsätzlich einfach zu der Jahreszeit, es war im Winter, es war kalt und wir hatten uns viel vorgenommen und daher war das auch alles natürlich jetzt nicht einfach. Ja. Es war ein harter Ritt, aber es hat sehr Spaß gemacht. Die Zusammenarbeit begann total instinktiv auch. Also man hatte wirklich gemeinsame Ideen. Man hat sich ertappt dabei zu spüren, dass der eine ähnlich gedacht hat. Mhm. Und während man es eine Idee gedacht hat, hat der andere die schon ausgesprochen.
Witzig.
Und so. Ja.
Haben Sie mal ein Beispiel zufällig?
Es gab so eine Situation, die ist dann leider am Ende im Schnitt nicht drin gelandet, aber während wir sie gedreht haben, da gab es eine Szene, wo sie am Hauptbahnhof steht auf einer Brücke und die Szene so ausgeklungen ist nach dem Dialog und ich habe gerade daran gedacht, hineinzurufen nach dem Dialog, dann spuck doch mal die Brücke runter, so ungefähr. Und in dem Moment sozusagen hat sie es auch selbst einfach gemacht. So, ja. Also da hatten wir beide in dem Moment, glaube ich, ohne dass wir Augenkontakt hatten, ich habe sie nur von hinten gesehen, hat sie dann das direkt in diesem Moment
sehr
auch
lustig,
gemacht.
So geradezu unheimlich. Ja. Jetzt war das ja für Sie denn eben doch die erste Regiearbeit bei einem Tatort. Also Sie kommen ursprünglich von der Kameraarbeit, haben da also auch schon Großes geleistet, viele Preise bekommen. Sie haben zum Beispiel die Kamera im ersten Till Schweiger-Tatort auch geführt. Dann haben Sie mit Regie angefangen, zunächst bei Kinderfilmen, jetzt also auch im Erwachsenengenre. Jetzt bringt natürlich jedes Feld seine völlig neuen Herausforderungen mit sich. Aber was hat Sie jetzt hier an der Regie besonders gereizt? Und wahrscheinlich, das kann man ja hier auch sehen, würden Sie am liebsten geradezu beides machen wollen gleichzeitig, oder?
Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Daraus zehre ich auch, ne, übers Jahr hin verschiedenste Projekte zu machen, damit man auch frisch bleibt im Kopf und in seiner Kreativität und nicht anfängt, sich zu wiederholen. So, ne? Ich denke schon, dass es gelungen ist, zwar auch einen sehr dunklen Film zu machen, der aber trotzdem Highlights hat, der auch trotzdem irgendwie hell und warm erscheint. Mhm. Und das ist toll, da wirklich auf verschiedenen Baustellen zu sein.
So. Ich würde gerne noch mal kurz mit Ihnen auch über diese Bildsprache sprechen. Man kann erkennen, wie wichtig Ihnen die Kamera ist. Und es gibt da einige Szenen, die wirken wie ja, so ganz große, subtile Zitate an zum Beispiel Regisseure wie Wong Kar-wai. Also es gibt zum Beispiel eine sehr lustige oder sehr ästhetische Szene, da geht also Merit Becker à la Nina Rubin aus einem Laden und hat also so eine Audrey Hepburn-mäßige Sonnenbrille auf und man kann gar nicht anders als an Wong Kar-wai zu denken. Auch die Farben, das Licht erinnern sehr an ihn. Das ist kein Zufall, oder?
Nein, es ist kein Zufall, weil ich ein ganz großer Fan bin, immer war, auch bevor ich angefangen habe zu studieren, Film. Ich glaube, das sind genau diese einflussreichen Filmemacher, die einen irgendwo packen, die einen so in den Bann ziehen, wo man vielleicht früher auch noch nicht ganz genau erkannt hat, warum. Natürlich, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, dann arbeitet man es auf. Man erkennt auch seine Vorlieben. Man muss den Filmemacher natürlich auch verstehen, um seine Haltung willen. Und mir hat das immer gefallen. Mir hat das gefallen, diese Exotik, diese Stimmungen sozusagen für mich auch in Deutschland zu leben. So, das war für mich, glaube ich, wirklich sehr entscheidend.
Das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Also diese Exotik, von der Sie sprechen, die spielt ja durchaus auch bei der Personal eine Rolle. Also das ist jetzt klar ein Thriller, der in Berlin spielt, mit nebenbei bemerkt spektakulärem Showdown am Pannenflughafen BER. Berlin spielt also eine wesentliche Rolle und Sie selbst sind ja mit Ihrer Familie als sogenannte Boat People in den 70er Jahren nach Deutschland gekommen. Ihr Bruder Gauthier Duc ist hier in Berlin einer der ungekrönten Könige der Gastro-Szene mit, ich glaube, 14 Lokalen inzwischen. Und hier in diesem Tatort gibt es auch so ein paar Nebenrollen, die ganz selbstverständlich mit Menschen besetzt sind, die man asiatisch lesen kann, wie es immer so schön heißt. Das wären möglicherweise andere Figuren gewesen, wenn da jetzt jemand so ein Bio-deutscher Regie geführt hätte, oder?
Ja, das würde ich vielleicht jetzt nicht so verallgemeinern, aber es kann natürlich sein. Ich glaube, ich beziehe mich natürlich da voll auf mein Netzwerk, auf mein Umfeld. Es ist natürlich ja vielleicht traurig, dass wenn ein bio-deutscher Regisseur das anders sieht, das mag sein. Ich glaube schon, dass wir uns sehr stark in die vielfältige Richtung entwickeln und ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Ich bin da mit meinem Casting Director immer sehr offen, weil ich, wie gesagt, auch aus meinen ersten Regiearbeiten aus dieser Fantasy-Märchenwelt komme und für mich war das nie ein Problem, Jerry Hoffman als den Prinzen zu besetzen, der eben nicht blond und blauäugig ist. So verfahre ich generell. Daher glaube ich, dass man vieles miteinander wirklich verbinden kann und nicht ausschließen muss. So, und ich glaube, so entsteht halt auch Vielfalt.
Und dies zu besichtigen in Merit Beckers letztem Tatort-Film in der Episode Das Mädchen, das allein nach Hause geht, jetzt am Sonntag ab 20.15 Uhr im Ersten zu besichtigen. Die Regie hat Ngo Te Chau geführt. Herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Kompressor.
Sehr gerne, vielen Dank.
So, und jetzt werfen Sie mal bitte kurz Ihr Filmgedächtnis an und beamen sich ins Jahr 1986.
Was zum Teufel? Guten Morgen, Flieger. Hier spricht Ihr Captain.
Wenn du da oben nachdenkst, bist du tot. Glaub mir.
Top Gun, Sie fürchten weder Tod und Teufel, war das. Mittlerweile einer der Klassiker des amerikanischen Militärfilms. Top Gun von Tony Scott machte auch Tom Cruise zum großen Star des amerikanischen Blockbusters. Und der Film war der erste, der Action-Szenen präsentierte, die sogar von der Navy erstmalig genehmigt worden waren. Und damit Szenen, die wirklich das Genre Action völlig neu definiert haben. Nächste Woche kommt der lange wegen Corona verschobene Fortsetzungsteil in die Kinos, Top Gun Maverick. Und gestern feierte dieser Film schon Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes. Unser Kollege Patrick Wilinski aus der Filmredaktion hat ihn dort bereits gesehen. Hallo Patrick.
Hallo.
Hat sich das Warten gelohnt? Ist ja immer die entscheidende Frage.
Naja, ich muss erstmal sagen, dass ich lernen musste, dass ich wohl die letzten Jahrzehnte in der Minderheit gewesen bin, weil ich nie das Bedürfnis nach einer Fortsetzung gerade von Top Gun hatte. Aber allein gemessen an der Art und Weise, wie der Film hier in Cannes promoted wird, mit riesengroßem Kampfjethelm an der Flaniermeile Croisset, mit einem in den Sichtschutz eingelassenen Bildschirm, mit 8 originalen Fighterjets der französischen Armee, die gestern vor der Premiere durch Cannes geflogen sind. Am Ende gab es ein mehrminütiges Feuerwerk. Tom Cruise hatte eine Masterclass gemacht und eine Ehrenpalme bekommen. Also danach gemessen ist das der Film des Jahrzehnts und nicht des Jahres. Es ist dann natürlich etwas weniger. Es ist wirklich ein unterhaltsames Stück Blockbuster-Kino geworden.
Jetzt hatte dieser erste Top Gun ja durchaus das Image von Navy-Kampfpiloten komplett neu poliert. Es gab wohl damals einen regelrechten Ansturm auf diesen Job, also x neue Soldaten. Wie verhält sich das denn bei diesem Film? Also ist das auch wieder so eine Art große Werbung für den US-Militärapparat?
Ja, vielleicht, ja, auch gar nicht so subtil. Doch, ich würde schon ja sagen, der Film ist so ein Hohelied auf den Kampfgeist, die Cleverness und die Kameradschaft in der US Navy geworden, die jede schwere Mission schaffen kann. In diesem Fall soll ein Atomlager zerstört werden. Das kann nur mit einem sehr riskanten Flugmanöver gelingen. Und Captain Mitchell, gespielt von Tom Cruise, der seine alte Rolle wieder an sich reißt, soll ein junges Team von Kadetten für diesen Einsatz schulen. Und weil nur er eben diese sehr halsbrecherische Mission schaffen kann und tatsächlich hat wieder das Pentagon dem Filmteam umfassenden Zugang zu seinen Einrichtungen gewährt. Man hatte Erlaubnis, Flugzeuge zu fliegen, Kameras auf und in den sogenannten FA-18 Super Hornets und Navy-Hubschraubern zu platzieren. Also das ist natürlich schon ein Hohelied auf auch das amerikanische Militär. Und da wundert man sich nicht, dass man die Amerikaner immer gerne auf seiner Seite hätte, denn dieser Militärapparat, wie der Film ihn zeigt, der besiegt wirklich jeden Gegner.
Hm. Patrick, jetzt war im Vorfeld durchgesickert, dass für den chinesischen Markt allen Ernstes eine taiwanesische Fahne auf Tom Cruise Kämpfermontur wegretuschiert worden war. Büßt der Film dadurch irgendwie ein?
Nein, nein. Also es ist ja auch so, dass wir in Europa die unzensierte Version des Films sehen. Also bei uns ist diese taiwanesische Flagge auf der Lederjacke von Tom Cruise immer noch da. Sie spielt aber keine wesentliche Rolle. Wie übrigens auch das ganze Feindbild sehr bewusst, wie schon im ersten Teil übrigens, in eine Leerstelle ist. Also wir wissen gar nicht, wer der Gegner ist. Wir wissen gar nicht, wer da dieses Atomlager aufbaut. Es kann Nordkorea sein, Iran, China oder an der Landschaft zu urteilen, wo das Ganze steht, könnte es auch Kanada sein. Das wird nie erwähnt. Das ist alles schön in schwarz gehalten. Die Feind Piloten haben auch nur schwarze Helme an. Also man will da sich gar nicht wirklich auf irgendein Schema einlassen, gar nicht politisch sein. Hier geht es wirklich nur um die athletisch-technischen Parcoursflüge, diese ganzen Stunts, die wirklich auch hier wieder das Action-Genre ja ein bisschen neu definieren. Denn die letzte halbe Stunde hat einen Zug, den habe ich so lange nicht mehr im Action-Kino gesehen.
Mhm. Und Tom Cruise, also der ist ja als Actionheld doch auch, man könnte sagen, ein wenig in die Jahre gekommen. Trägt er die Rolle überhaupt noch?
Ja, schön. Also, ja, schon, würde ich sagen. Er hat nichts an seiner Energie eingebüßt. Ja, er spielt zwar so ein bisschen mit seiner Vergangenheit. Da ist auch eine kleine Liebesgeschichte mit der Barfrau Penny gespielt von Jennifer Connelly wieder. Es geht aber hier eigentlich auch um eine Vater-Sohn-Geschichte nochmal, denn er will den Sohn seines verstorbenen Kameraden aus dem ersten Teil irgendwie in diese Mission bringen, nimmt die Vaterrolle an. Was ich etwas schade finde, ist, dass Tom Cruise wirklich aber null mit seinem Alter spielt. Also, man könnte es ja so wie Clint Eastwood sagen, dass auch mal die echten Knochen brechen. Das ist hier nicht. Er nimmt das alles bierernst und macht seine Stunts selber. Dafür ist er einfach nicht gebaut. Und er macht es aber gut, das muss man auch sagen.
Jetzt ist ja eine der ganz großen Legenden betreffs des Originalfilms von 1986 der angeblich subtile homoerotische Subtext. Also Quentin Tarantino ist zum Beispiel bis heute Vertreter der These, dass Top Gun im Grunde ja eine schwule Liebesgeschichte erzählt. Wie verhält sich denn bei Maverick im Hinblick darauf?
Ja, das wird komplett ausgeklammert. Also diese emotionale Ebene, die es ja damals vor allem in den Umkleidekabinen gab, zwischen den Freunden, den Piloten, die ist ja jetzt hier eher diese Ersatzvater-Sohn-Geschichte. Und da erlaubt man sich einfach keine Doppeldeutigkeiten. Es gibt zwar eine Szene am Strand, wo alle shirtless in Sonnencreme eingeschmiert eine Rugby-Partie spielen, aber auch das ist hier eher so eine Teambuilding-Maßnahme. Hier in diesem Film zählt wirklich allein die Action, die Stunts, die Special Effects und die sind wirklich beeindruckend. Das macht Top Gun wirklich zu einem sehr angenehmen Blockbuster dieses Sommers. Mehr ist das Ganze aber wirklich nicht.
Das sagt Patrick Wilinski aus unserer Filmredaktion über Top Gun Maverick. Bei uns kommt der Film am kommenden Donnerstag, also Himmelfahrt in die Kinos. Vielen herzlichen Dank.